Und herzlich willkommen, ihr alle. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Hast du schon mal so einen richtig schönen Brief bekommen? Also ich habe ja das Privileg, mit einer richtig klasse Ehefrau verheiratet zu sein. Und ab und zu bekomme ich richtig liebe Briefe von meiner Frau. Ja, manchmal sind es auch, ja, ich will jetzt nicht nur sagen, aber manchmal sind es so kleine Notizen, die mir zeigen sollen, dass sie an mich denkt. Da bekomme ich dann sowas. Also es kann nur von meiner Frau sein, weil ich besitze sowas nicht. So Herzchen-Peppers, ja. Ich besitze sowas nicht. Und dann finde ich manchmal aber zu Hause, finde ich solche Pepper. Und da stehen dann solche Sachen drauf, wo ich merke, die denkt an mich, meine Frau. Nicht vergessen, Bart putzen. Ist das nicht lieb, ja? Nein, also da stehen natürlich manchmal auch andere Sachen drauf. Aber ich spreche jetzt natürlich von so einem richtigen Liebesbrief, ja. Und manchmal, obwohl wir schon ganze 5 Jahre verheiratet sind, bekomme ich noch so Liebesbriefe von meiner Frau und ich fühle mich danach richtig gut. Ja, ich erzähle jetzt nicht, was da so drin steht, weil das wäre meiner Frau unangenehm. Mir wäre es nicht so unangenehm, weil da stehen echt coole Sachen drin, aber meiner Frau wäre das echt unangenehm. Und ich freue mich auf jeden Fall immer über so Briefe, denn die zeigen mir, dass sie mich liebt. Aber es gibt ja auch ganz andere Briefe. Es gibt ja auch Briefe, die dein Leben verändern können. Zum Beispiel ein Brief aus, sagen wir jetzt mal, aus Flensburg, ja, in dem steht, dass du jetzt erstmal 1 Monat lang laufen musst, denn du hast zu viele Punkte im Straßenverkehr gesammelt. Und das verändert erstmal dein Leben, oder? Vielleicht nicht unbedingt zum Positiven. Könnte so sein, ja, vielleicht solltest du mehr laufen, du weißt es, tust es aber nicht, jetzt hast du die Möglichkeit, auf jeden Fall, es wird dein Leben verändern, ja. Ein Brief, der Leben verändert. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch erzähle, dass es Briefe gibt, die nicht nur das Leben von Menschen verändern, sondern das Leben von Millionen? Es gibt einen Brief, der solche gewaltigen Bewegungen in der Geschichte der Menschheit ausgelöst hat, dass ganze Länder, vor allen Dingen Deutschland, aber auch darüber hinaus, ganze Kontinente sogar, dadurch verändert wurden. Und wisst ihr, von welchem Brief ich spreche? Ich spreche von einem Brief, den Paulus an die Römer schrieb, dem Römerbrief. Es war der Römerbrief gewesen, durch den das Leben von Martin Luther eine ganz besondere Wende erfuhr. Und Luther stellte sich von ganzem Herzen die Frage, wo er den gerechten und gnädigen Gott finden könne. Und er fand ihn im Brief an die Römer. Luther fand den gnädigen und gerechten Gott in Römer 1, Vers 17. Und man spricht heute von der reformatorischen Entdeckung, manche sagen aber auch die reformatorische Erkenntnis. Gefällt mir auch gut. Und wenn man so den Beginn der Reformation datieren müsste, also so einen Stichtag festlegen müsste, dann würden viele sagen, dass es wahrscheinlich der 31. Oktober 1517 war. Also heute vor etwa 500 Jahren. Überraschung, ja. Genau, war etwa vor 500 Jahren gewesen. Heute haben wir ja den 31. Oktober. Und der Luther, ja, was hat er gemacht? Der schlug, zumindest der Legende nach, an diesem Tag seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Und ja, ich habe heute gelesen, so ein Witz irgendwie, da hat man das kombiniert, da hat einer geschrieben irgendwie heute im Internet, ja, da hat ja der Luther seine 95 Kürbisse an die Kirchentür geschlagen, ja. Da musste ich mal kurz schmunzeln, aber sowas nicht. Es waren wohl laut der Legende 95 Thesen. Und was ist damit gemeint? Luther musste feststellen damals, dass viele Menschen in Wittenberg nicht mehr zu ihm in die Beichte kamen, sondern stattdessen lieber in andere Städte gingen, also zum Beispiel Jüterbog oder Zerbst, und die haben dann dort Ablassbriefe gekauft. Und diese Ablassbriefe ersetzten quasi die Beichte, mit der man sich sein Seelenheil erkaufen konnte. Und nach Luthers Überzeugung waren da die Ablassbriefe ein ganz großer Schwindel. Er glaubte daran, dass jeder sich sein Leben lang in Demut und in Gnade Gott anvertrauen sollte. Also fing er an, auch darüber zu predigen. Und ja, er hat gepredigt, dass der Ablasshandel ein großer Schwindel sei und dass es so nicht funktioniere. Und so schlug er seine 95 Thesen an die Kirchentür der Legende nach und forderte damit quasi zu einer Diskussion über den Ablasshandel auf. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Kirchentür damals, auch in anderen, nicht nur in Wittenberg, sondern auch in anderen Städten und Dörfern, das war wie so eine Art, ich sag mal, Google, nur in analog, ja. Also alle Fragen, die du so hattest, ja, an der Kirchentür konntest du die Antworten finden. Da hat jeder seine Sachen irgendwie festgemacht, ja. Ob die Katze verschwunden war, keine Ahnung. Wir kennen es heute an irgendwelchen Ampeln oder wo das hängt. Aber damals hat man so Sachen an die Kirchentür gehängt. Das war so eine Art schwarzes Brett gewesen, die Kirchentür. Für Bekanntmachungen aller Art. Da hat Luther seine Thesen drangeschlagen. Und mit dem Thesenanschlag von Luther 1517 begann dann eine Bewegung, die innerhalb weniger Jahre Religion und Gesellschaft in Deutschland, Europa und darüber hinaus nachhaltig beeinflusste und absolut krass veränderte. Und auch Augustinus, ein Kirchenvater, wurde durch das Studium vom Römerbrief ein anderer Mensch. Seine Schriften prägten über 1000 Jahre lang unsere europäische Kultur und bis heute gehört dieser Augustinus zu den größten Denkern der Kirche. Und auch er wurde vom Römerbrief absolut beeinflusst. Oder John Wesley, der Begründer der Methodisten und der Heiligungsbewegung. Auch er bekehrte sich durch den Römerbrief in einer Nacht 1738, nachdem er ihn gelesen hatte. Und so könnte ich noch richtig viele, teilweise spektakuläre Sachen aufzählen, wo der Römerbrief Menschen richtig, ja, richtig krass beeinflusst hat. Und nach Luther und der Reformation hat eigentlich jede Erweckungsbewegung ihren Ausgang irgendwo im Römerbrief gehabt. Das ist spannend, oder? Und die Frage ist jetzt, warum? Was ist so besonders an diesem Römerbrief? Der Römerbrief ist deshalb so besonders, weil er die grundlegende Heilsbotschaft enthält. Er enthält quasi die Basics des Glaubens, wenn man das so nennen möchte. Der Römerbrief ist quasi das bedeutendste Dokument des Apostels Paulus und auch seiner Theologie. Und manche sprechen, wenn man vom Römerbrief spricht, manche sprechen auch sogar vom fünften Evangelium. Und Luther schreibt in seiner Einleitung zum Römerbrief Folgendes. Dieser Brief ist das rechte Hauptstück, also so richtiges Lutherdeutsch, ja. Dieses Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welcher wohl würdig und wert ist, dass ihn ein Christenmensch nicht allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit einem täglichen Brot für die Seele. Denn er kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr er behandelt wird, desto kostbarer wird er und umso besser schmeckt er. Yes, richtiges Lutherdeutsch, gefällt mir. Also schauen wir jetzt doch mal rein in den Römerbrief. Der Römerbrief wurde, ich habe schon gesagt, von Paulus geschrieben und zwar in Griechenland, so etwa 57 nach Christus. Genauer gesagt wurde der Brief in Korinth geschrieben. Und der Paulus bezeichnet sich im allerersten Vers als Doulos. Das ist griechisch und das bedeutet so viel wie Knecht oder Sklave. Ja, das ist ganz lustig, dieses Wort Doulos ist, glaube ich, eins der ersten Wörter, was man so lernt auf dem theologischen Seminar in Griechisch, weil das einfach so ein wichtiges Wort ist und weil man, ja, manchmal tun sich auch Theologiestudenten gegenseitig damit bezeichnen, dass man voll der Doulos ist, voll der Knecht oder so und alle verstehen das dann und finden es total lustig, ja, und aber Paulus, was sagt er da? Ich lese mal vor. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Ihr wisst es, ein Brief, der Römerbrief ist ein Brief, hat immer einen Absender und in diesem Fall Paulus und natürlich hat der Brief auch einen Empfänger, nämlich die Hauptstadtgemeinde in Rom. Und der Paulus schrieb seinen Brief nicht an irgendwelche Römer, ja, also so Typen mit Sandalen, sondern römische Christen. Und Rom war zu der damaligen Zeit, also 57 nach Christus, eigentlich so die bedeutendste Stadt der Welt gewesen. Es lebten, muss man sich vorstellen, zu der Zeit etwa 1 Million Menschen in der Stadt und darunter waren auch sehr viele Sklaven. Und deshalb unter anderem auch die Sprache in seinem Brief, ja. Und die Gemeinde setzte sich zusammen aus Judenchristen und Heidenchristen und die trafen sich nicht in so einer schönen Gemeinde, wie wir sie hier so haben, sondern die trafen sich, so wie wir jetzt während oder jetzt vor kurzem noch, während Corona, in quasi Hauskreisen, zu Hause haben die sich getroffen. Und die haben auch gar keine andere Wahl gehabt, ja, nicht wegen Corona, das gab es damals noch nicht, da gab es andere Sachen, sondern es gab den Kaiser Nero, ja, und wenn ihr mal von dem gehört habt, der kam da gerade so an die Macht und kurz davor sind auch schon mal die Christen vertrieben worden aus Rom, die durften noch lange nicht mehr zurückkommen. Und ja, der Paulus schreibt jetzt diesen Brief, weil eigentlich wollte er diese Gemeinde in Rom ja selbst besuchen, kam aber irgendwie nicht dazu. Ja, so ist es manchmal. Im Römerbrief kündigt er an, dass er bald kommen möchte und er ermutigt die Christen in Rom und er stärkt sie im Glauben. Und das Hauptthema ist die Gerechtigkeit Gottes. Im ersten Teil des Römerbriefs lehrt Paulus quasi über die Gerechtigkeit Gottes und im zweiten Teil geht es ihm dann darum, wie man in der Gerechtigkeit Gottes lebt. Heute möchte ich mich aber auf den ersten Teil konzentrieren und genauer gesagt sogar nur ganz auf den Anfang, nämlich Römer 1. Da wird nämlich die Frage gestellt, wie können wir vor Gott gerecht werden? Wie können wir als Menschen vor Gott gerecht werden? Paulus behandelt im Römerbrief die entscheidende Frage, wie wir als Menschen vor Gott gerecht werden können, obwohl wir sündige Menschen sind. Und gleich zu Beginn in der Einleitung des Briefs steht quasi der Schlüsselvers, durch den Luther zum Reformator wurde. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus schreibt hier über den Heilsplan Gottes. Er formuliert hier in Römer 1, 16 und 17 quasi eine These, die sich durch den kompletten Römerbrief zieht. Nämlich, das Evangelium ist Kraft Gottes, die uns den Zugang zur Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben anbietet. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Diese zwei Verse in Römer 1 sind so zentral wichtig, dass wir sie eigentlich auswendig lernen sollten. Und der Paulus spricht weiter darüber, warum der Mensch überhaupt gerettet werden muss. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus spricht hier davon, warum wir denn überhaupt gerettet werden müssen. Unsere hauptsächliche Schuld als Menschen besteht darin, dass wir gottlos, das heißt ohne Gott, leben und ihm nicht die Ehre und den Dank zukommen lassen, die ihm eigentlich als Gott gebühren. Und das, so steht es im Text, obwohl Gott sich durch die Schöpfung offenbart hat und damit kein Mensch irgendeine Entschuldigung hat, nicht an Gott zu glauben. Und ist es nicht so? Vielen Menschen fällt es gar nicht schwer, an jeden Mist zu glauben. Viele glauben an irgendwelchen Hokuspokus. Angefangen von irgendwelchen Lichtwesen bis über Totenbeschwörung, der, ich sag mal, der westliche Mensch, ich sag mal ausdrücklich, der westliche Mensch glaubt an ziemlich viel Quark, ja? Und darüber zu debattieren, warum es Gott nicht gibt, hat in der westlichen Welt auch lange Tradition. Ich sag mal, dieser sogenannte neue Atheismus sagt in der Realität aber sehr wenig über die Realität von Gott aus. Stattdessen konzentriert er sich in der Regel auf die gesellschaftlichen Folgen, die das Christentum mit sich bringt und oder wie inwiefern oder die Folgen, wie die Glaube und Religion mit sich bringen für die Gesellschaft. Aber selten geht es bei diesem neuen Atheismus wirklich darum, ob Gott existiert. Das ist der Kern der Debatte, ist es eigentlich nie. Und der Römerbrief sagt, dass wenn wir uns umschauen in der Natur, in der Schöpfung, wir aber als Menschen keine Entschuldigung haben, nicht an Gott, an ihn zu glauben. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Stellen wir uns mal vor, du bist in einem Gespräch oder einer Debatte. Nenn es, wie du willst. Auf jeden Fall sagt derjenige zu dir, die Erde, ja, also du bist Christ, er nicht. Er sagt, die Erde und alles, was darauf ist, das ist nur Zufall. Ja, könnte ja so sein, könnte ja so passieren. Und er oder sie sagt, unsere Erde hatte einfach die perfekten Lebensbedingungen, weil halt das Universum so groß ist, dass es in einem unendlichen Universum, da ist halt auch mal ein Planet dabei, ja, da hat man mal Glück, da sind halt die Lebensbedingungen so, dass es uns als Menschen möglich ist, dort zu leben. Ja, also so ein Standardargument. Und da könnte man jetzt als Christ entgegenhalten, dass unser Universum, ich habe nochmal nachgeschaut, ja, 13,8 Milliarden Jahre alt ist und dass dazwischen den 7 Milliarden Jahren, die zwischen Urknall und Entstehung der Erde liegen, rein von der Wahrscheinlichkeit her, die Chance für die Existenz für die Erde, also mit ihren Lebensbedingungen, so verschwindend gering sind, dass es einem schwerfallen muss zu sagen, ah ja, das war halt Zufall gewesen, gell? Ja, ich finde, da braucht man wirklich viel Glauben, um zu glauben, dass das Zufall war. Ich saug mir das jetzt übrigens nicht so aus den Fingern, sondern meine Quelle zum Alter des Universums sind die aktuellen Auswertungen des, ihr habt sicher davon gehört, Hubble Space Telescope. Das lässt sich zum Beispiel auf der Seite von der Uni Bonn lässt sich das nachlesen. Die haben da Bilder ausgewertet, haben rumgerechnet und haben, um genau zu sein, ausgerechnet, dass das Universum 13,75 Milliarden Jahre alt sein muss. Genau, nicht 13,8, wie ich gesagt habe, aber aufgerundet kommt das hin. Auf jeden Fall, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass da Gott hinter der Existenz unserer Erde steckt, einfach weil da so viele Faktoren, da müssen noch so viele Faktoren zusammenkommen, dass Leben auf unserer Erde überhaupt möglich ist. Ja, also Winkelstellung, Sonne und so weiter, es ist echt Wahnsinn. Aber es gibt ja auch Menschen, die glauben nicht an ein Universum, sondern die glauben an ein Multiversum. Also ein, das wird spannend, müsst ihr zuhören, also ein Universum, das weitere Universen produziert. Also es ist ein Multiversum. Und zwar, wenn jemand davon ausgeht, das ist so in der Debatte ist es gerade so in das Thema, wenn es so jemand davon ausgeht in der Debatte, wo dann irgendwann einmal bei diesem Universum produzierenden Multiversum ein Universum dabei war, das die Lebensbedingungen hatte, dass wir da leben können, dann würde ich als Christ mit dem kosmologischen Argument kommen. Was ist das kosmologische Argument? Alles, was beginnt zu existieren, hat einen Ursprung. Das Universum begann zu existieren, sprich, das Universum hat einen Ursprung. Und dieser Ursprung muss über verschiedene Eigenschaften verfügen, weil Zeit, Raum und Materie durch den Urknall entstanden sind, muss die Ursache hinter dem Universum zeitlos, immateriell und auch unendlich sein. Also quasi auch raumlos sein. Ich wiederhole das nochmal. Dieser Ursprung muss über verschiedene Eigenschaften verfügen, weil Zeit, Raum und Materie durch den Urknall entstanden sind, muss die Urursache hinter dem Universum zeitlos, immateriell und unendlich, also raumlos sein. Und das sind übrigens alles Eigenschaften, die auf Gott zutreffen. Gott ist zeitlos, er ist immateriell und er ist drittens unendlich. Und wenn jetzt jemand sagt, könnte ja sein, diese Ursache war nicht Gott, dann verschiebt er die ganze Sache quasi nur einen Schritt zurück, weil ja auch in diesem Multiversum bestimmte Konstanten wie Zeit, Raum, Materie schon gegeben sein müssen. Also letztlich deutet alles auf einen unbewegten Beweger hin. Alles deutet auf einen unbewegten Beweger hin, der alles andere angestoßen hat. Und dieser unbewegte Beweger ist Gott. Und davon spricht im Endeffekt dieser Teil des Römerbriefs. Und ich als Christ, als Theist, also jemand, der an Gott glaubt, also nicht jemand, der gerne Tee mag, sondern ich mag gerne Kaffee, ja, sondern Theist ist jemand, der an Gott glaubt, argumentiere hier nicht mit einem, ich nenne es mal Gott der Lücke, sondern ich deute die Indizien, die ich für Gott habe, so, dass ich daraus ableiten kann, dass für die Existenz von allem Gott verantwortlich ist und nicht irgendein dubioser Zufall. Es ist wichtig, dass wir als Christen sprachfähig sind. Und das bedeutet für mich, dass ich Gott auch Menschen zugänglich machen kann, die halt nicht durch unsere, ich sag mal, Standardargumente als Christen zu überzeugen sind. Also irgendwie sowas wie, ich spüre Gott in meinem Herzen, spürst du ihn nicht auch? Also ich spüre Gott schon auch, klar. Das ist ja auch gerade für uns, ich sag mal, in unserem Glaubens- oder Frömmigkeitskontext das Wichtige, ja, dass wir Gott auch spüren, tun wir ja auch herausstellen. Aber viele Menschen möchten auch einfach rationale, vernünftige Argumente für die Existenz Gottes hören und nicht, ob man sich irgendwie gut fühlt und was Gott damit zu tun hat. Und mal davon abgesehen, wird uns bei uns selbst in unserem Glaubensleben als Christen immer mal wieder Zeiten geben, wo wir Gott eben nicht spüren. Also ich spüre Gott ganz häufig überhaupt nicht. Und da ist es umso wichtiger zu wissen, warum der eigene Glaube dennoch kein Wunschdenken ist, sondern es durchaus vernünftig ist, zu glauben. Und deshalb fällt es mir auch nicht schwer, daran zu glauben, wenn der Römerbrief sagt, dass man Gott daran erkennen kann, dass er sich uns in der Schöpfung offenbart. Wie können wir als Menschen vor Gott gerecht werden? Der Römerbrief gibt die Antwort, indem wir an Gott glauben. Und zwar allein aus Glauben. Sola fide, wie Luther sagen würde in Latein. Das heißt, allein aus Glauben. Das ist einer der, ich sag mal, der Wahlsprüche der Reformation, das Sola fide, allein aus Glauben. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch all die anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Als der, ich nenne es mal, der unbewegte Beweger, dieser Gott, Luther diese Erkenntnis durch eine Berührung mit dem Heiligen Geist, denn nichts anderes war das gewesen, offenbarte, sollte das der Startschuss für ein reformiertes Gottesverständnis sein. Und deshalb feiern wir heute auch Reformationstag. Und deswegen predige ich heute auch auf Deutsch zu euch und ihr versteht mich hoffentlich und ich predige nicht auf Latein zu euch. Ja, das ist auch eine großartige Sache, die Reformation so mit sich gebracht hat. Ja, ich möchte zum Ende noch beten.